es wagt. Der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Checker Can, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht, der tückisch ist, der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist Can, Checker Can, Checker Can.
Heute geht's rauf auf einen Berg. Nee, doch nicht mit der Seilbahn. Wäre doch viel zu einfach. Ich will zu Fuß rauf.
Ob ich das schaffe, seht ihr gleich.
Wer schon mal auf einem Berg war, checkt sofort, warum die schroffen Felsen die Menschen schon immer fasziniert haben. Man hat einfach einen gigantischen Ausblick von hier oben. Aber das Leben in den Bergen ist viel schwieriger als unten im Tal. Die Wege sind steil und das Wetter manchmal unberechenbar. Trotzdem haben die Menschen schon vor Hunderten von Jahren die Berge besiedelt. Denn für Schafe und Kühe gibt's hier oben saftige Wiesen und für die Menschen Erholung. Früher musste das komplette Baumaterial noch mit Muskelkraft nach oben geschleppt werden. Leichter wurde es erst vor rund 100 Jahren, als die ersten Seilbahnen gebaut wurden. Heute gibt's kurvige Straßen auf den Berg rauf und Wege, die mitten durch den Berg durchführen. Ich check heute, wie man im Winter zu Fuß auf einen Gipfel kommt, wie die Tiere hier oben überleben und ich bin dort, wo gerade der längste Eisenbahntunnel der Welt gebaut wird. Hier kommt der Bergcheck. Und jetzt die Checkliste. Ich habe mal wieder einen ganzen Berg voller Fragen. Aber wo sind die? Hier ist schon mal nichts. Hier auch nicht. Vielleicht in meinem Bücherberg. Ach so, klar. Bei meinem Miniberg. Wie baut man einen Tunnel? Wie entstehen Berge? Und warum wachsen auf hohen Gipfeln keine Bäume?
Das check ich für euch.
Rauf auf den Gipfel geht's gleich. Vorher bin ich in Innsbruck in Österreich. Hier will ich mir eine riesige Baustelle anschauen. Ein Eisenbahntunnel wird mitten durch den Berg gebaut. Wenn der fertig ist, ist er 64 Kilometer lang und führt mitten durch die Alpen, von Österreich bis nach Italien. Dann geht's mit der Bahn viel schneller als mit dem Auto. Am Tunneleingang bin ich mit Andi verabredet. Der ist Ingenieur und hat die Röhre von Anfang an mitgeplant.
Hallo, Andi.
Fahren wir los?
Ja, fahren wir los.
Wie weit fahren wir denn jetzt in den Tunnel rein?
Ja, jetzt fahren wir circa 3 Kilometer in den Tunnel ein.
3 Kilometer?
Ja.
Wie viele Meter Gestein ist denn jetzt über uns drüber?
Derzeit sind es 200 Meter, aber ganz vorne sind es dann jetzt schon 800 Meter, die drüber.
Also je weiter wir reinfahren, desto mehr wird's.
Schon seit 5 Jahren graben die sich hier durch den Berg. Und das Tag und Nacht.
So,
hier sind wir, oder?
Jetzt sind wir ganz vorne, wo der Tunnel gebaut wird. Hier wird gerade gearbeitet und gebohrt.
Ja, das schau ich mir an.
Jetzt müssen wir nach vorne. Das sind die Sprengstoffe.
Sprengstoffe? Die Dinger sehen aus wie kleine Silvesterraketen an gelben Schnüren. Die Jungs hier vorne sind Profi-Sprengmeister. Sie stecken den Sprengstoff in bestimmten Abständen in die Wand, damit nachher bei der Explosion das Gestein schön gleichmäßig und nicht in riesen Brocken runterkracht. Zeit für meine erste Checkerfrage. Wie baut man einen Tunnel?
Boah, endlich Ruhe.
Oh. Ja, jetzt ist der Bohrvorgang zu Ende. Aha. Jetzt haben wir die Maschinen abgestellt. Jetzt sind wir kurz vor der Sprengung.
Also in den Löchern hier ist jetzt überall Sprengstoff drin?
Ja, in diesen Löchern ist jetzt der Sprengstoff drin mit der Zündschnur. Die Zündschnuren werden jetzt gebündelt und dann wird die Zündschnur nach hinten gezogen.
Boah. Ist es denn jetzt hier nicht saugefährlich?
Nein, das ist jetzt noch nicht gefährlich. Der Sprengstoff ist so gebaut, dass der erst hochgeht, wenn er dann von hinten die Zündung bekommt.
Okay. Wie weit kommt man denn mit einer Sprengung vorwärts?
Mit einer Sprengung kann ich ungefähr 2 bis 4 Meter vorankommen.
Okay.
Das heißt, am Tag schaffen wir 8 bis 10 Meter.
8 bis 10 Meter nur?
8 bis 10 Meter, ja.
Da habt ihr noch ein bisschen was vor euch?
Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, ja.
Also man kann das machen mit Sprengung?
Und dann kann man noch einen Tunnel bauen mit einer Tunnelbohrmaschine.
Okay.
Das ist eine riesige Maschine.
Eine riesige Bohrmaschine?
Die ist 200 Meter lang und so groß wie der Tunnel. Und die frisst sich dann
in
den
ganzen Tunnel
rein. Ja, genau.
Und so sieht eine Tunnelbohrmaschine aus. Der Bohrkopf vorne ist so groß, wie der Tunneleimer werden soll. Solche Monstermaschinen graben sich jahrelang durch das Gestein, bis der Durchbruch geschafft ist. Mit dem Bohrer kommt man viel schneller vorwärts als mit Sprengungen. Denn nach der Sprengung muss der Schutt Schaufel für Schaufel abtransportiert werden. Die Tunnelbohrmaschine kann graben und gleichzeitig den ganzen Schutt abtransportieren. Super praktisch, oder? Kostet aber auch mindestens 10 Millionen Euro.
Warum macht ihr das hier nicht mit so einer Bohrmaschine, sondern sprengt? Das ist ja voll gefährlich.
Ja, das, ob ich eine Bohrmaschine einsetzen kann oder nicht, das hängt auch vom Gebirge ab. Mhm. Hier haben wir ein Gebirge, das drückt.
Boah, da also das drückt alles auf den Tunnel? Und
ja, du weißt ja, wir haben ja 800 Meter über uns das Material. Und das drückt natürlich. Und dann kann es sein, dass diese Maschine zusammengedrückt wird. Und dann stehen wir. Und das sollten wir im Tunnel möglichst vermeiden.
Damit den Arbeitern nach der Sprengung das Gestein nicht auf den Kopf knallt, müssen sie die Tunneldecke und die Wände so schnell wie möglich mit Metallgittern stützen. Darüber kommt Spritzbeton. Der trocknet schnell und dann kann nichts mehr passieren. Wie baut man einen Tunnel? Je nach Gesteinsart frisst sich entweder eine riesige Tunnelbohrmaschine durch den Berg oder man sprengt sich Stück für Stück vorwärts. Damit der Tunnel nicht gleich wieder einstürzt, müssen die Wände und die Decke so schnell wie möglich gesichert werden. Gecheckt.
Und was jetzt? Ach ja, eine Frage an euch.
Wie hoch ist der höchste Berg der Welt? A. 8.848 Meter oder B. 4.810 Meter oder C. 2.962 Meter? Die richtige Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. Unten im Tunnel ist jetzt erstmal Rückzug angesagt. Die Wand steckt voller Sprengstoff und bald fliegen hier die Gesteinsbrocken durch die Luft. Aber bis es soweit ist, dauert's noch eine Weile. Deswegen gehe ich jetzt erstmal raus aus dem Berg und rauf auf den Berg. Und zwar in den bayerischen Voralpen. Im Winter alleine auf den Berg steigen ist ohne Erfahrung viel zu gefährlich. Deshalb bin ich mit Petra verabredet. Die ist Bergführerin. Hier ist sie in Pakistan auf 6.300 Metern und auf dem Weg zu einem der höchsten Gipfel der Welt. Ganz so hoch kommen wir heute nicht. Es geht auf den Rotwandgipfel auf 1.885 Meter.
Hey Petra.
Hi. Was machst du denn mit dem Wald?
Ja, hier irgendwo wollen wir uns doch treffen, oder?
Ja, sehr
also
gut.
Also irgendwo hier.
Ja, super.
Was hast du denn da für abgefahrene Schuhe?
Das ist Schneeschuh. Also, dass man jetzt einsinkt im Winter.
Echt? Schneeschuhe?
Du teilweise kannst am Bauch robben.
So was habe ich gar nicht.
Ich habe welche dabei für dich.
Echt?
Ja, und Stöcke. War
saustark, danke.
Ja.
Cool.
Passt. Ich probiere es erstmal ohne Schneeschuhe. Boah, nee, das geht echt nicht. Also her mit den Dingern.
Und zwar muss das hier vorne der Schuh bis zum Anschlag rein. Und wenn es nicht passt, musst du hier das ein bisschen lockern.
Okay. Und mit den normalen Schuhen gehe ich hier
rein? Mit den normalen Schuhen. Und dann hat man sozusagen hier die Möglichkeit, das Ding zu verstellen.
Also das geht für alle Schuhgrößen?
Für alle Schuhgrößen.
Super. Und unten sind hier so?
Widerhaken, also praktisch, dass man nicht rutscht im Schnee.
Also damit kann man überall lang gehen gleich?
Überall.
Durch den Tiefschnee, das probiere ich gleich aus. So, wie funktioniert das jetzt? Ganz normal laufen?
Ein bisschen so wie der Storch. Man hebt die Füße viel mehr, weil man ja aus dem Schnee rauskommen will. Und man geht hüftbreit. Also sprich, ich schaue mal zu dir her.
Ja.
Wenn ich jetzt ganz eng gehe wie normal, dann steige ich mir auf die eigenen Schneeschuhe.
Oh ja.
Okay, stolper und ich kann mich eigentlich gar nicht bewegen. Also ich bin gezwungen,
so
breiter zu gehen.
Wie so ein Cowboy.
Genau.
So, ja, ab klar. In den Tiefschnee.
Da, gleich mal den ersten Berg erklimmen.
Einfach hier so.
Ja, jetzt merkst du schon, die Storchtechnik.
Boah.
So macht einer die Spur und die anderen können dann in der Spur nachwandern. Boah. Sehr schön. Der erste Gipfel.
Ja.
Und? Willst du mitnehmen, oder?
Ja, nehme ich schon mit.
Die Schneeschuhe. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt so ein paar Stunden am Berg raufgehst, die du wahrscheinlich auch brauchst für ein paar Höhenmeter, dann ist das richtig anstrengend.
Übrigens, Schneeschuhe gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Damals sahen die ungefähr so aus, haben aber genauso funktioniert wie heute.
wandern wir los, oder?
Okay,
passt. Auf, ab auf den Berg.
Super.
Yeah. Ich gehe einfach immer in der Mitte, ich habe ja Schneeschuhe.
Aber rechts oder links ist es leichter.
So Leute, das dauert jetzt ein bisschen. In der Zwischenzeit gleich die nächste Checkerfrage. Wie entstehen Berge?
Da, wo heute hohe Berge stehen, war es vor Millionen von Jahren mal flach. Damit man versteht, wie das sein kann, muss man sich anschauen, wie Berge entstehen.
Wenn man unsere Erde in der Mitte durchschneidet, sieht man, dass sie innen aus zähflüssigem, heißem Gestein besteht, dem Magma. Ganz außen ist die Erdkruste. Die sieht man, wenn man aus dem Weltall auf die Erde schaut. Was man nicht sieht, die Erdkruste hat Risse und ist deshalb in große Platten unterteilt, die Kontinentalplatten. Die bewegen sich ganz, ganz langsam auf dem zähflüssigen Gestein, ohne dass wir es merken. Drücken zwei Kontinentalplatten zusammen, dann schiebt sich die schwerere Platte unter die leichtere und hebt sie nach oben. Berge entstehen. Stoßen zwei gleich schwere Platten zusammen, faltet sich die Kruste auf und wieder entstehen Berge.
Das passiert natürlich nicht so von heute auf morgen und auf einmal steht da ein Berg, sondern dauert Millionen von Jahren.
Wie entstehen Berge? Die Erdkruste besteht aus Kontinentalplatten, die gegeneinander drücken. Dabei faltet sich die Kruste auf und es entstehen Berge. Das Ganze dauert natürlich Millionen von Jahren. Gecheckt. Boah, Schneeschuhwandern ist echt anstrengend. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft.
Was sind das für Spuren hier?
Das sind Rehe.
Rehe?
Aha, aber die sinken rein. Siehst du das? Die haben keine Schneeschuhe.
Ja, schon so, ne? 20 Zentimeter sinken die schon rein hier.
Ja.
Kriegen ganz schön kalte Füße.
Bevorzugt gehen die auch in den Spuren, die wir machen dann.
Echt?
Mhm. Kannst du immer sehen. Oder ich gehe oft in den Spuren von denen, weil die den besten Weg kennen.
Dann gehe ich jetzt weiter auf der Spur.
Die Tiere, die hier oben leben, haben sich sehr gut an die Bergwelt angepasst. Die Gämsen zum Beispiel sind super Kletterer und fühlen sich in der felsigen Gebirgslandschaft richtig wohl. Und der Schneehase hat eine echt coole Tarnung. Er ändert seine Fellfarbe im Winter von braun auf weiß. So können ihn Feinde wie der Adler fast nicht sehen. Am besten macht es das Murmeltier. Das frisst sich im Herbst eine dicke Speckschicht an und verpennt einfach den ganzen kalten Winter in seiner Höhle. Damit's Rehe und Hirsche im Winter nicht so schwer haben, gibt's jeden Tag eine extra Portion Futter von Förster Engelbert.
Hallo. Na? Servus, wer ist das denn?
Ah, das ist die Kira.
Grüß dich. Hallo, servus.
Kira, grüß dich.
Da sind ja schon welche da, Hammer.
Da haben sie ein paar da, ja. Aha.
Super. Boah, und die sind ja voll groß. Warum haben die denn dann so Angst? Und warum müssen wir so leise reden?
Ja, weil es wild ist. Und dementsprechend scheu sind die natürlich.
Okay.
Aber das legt sie dann.
Die haben trotzdem Angst vor dir, obwohl du die fütterst.
So kann man es sagen, ja.
Okay. Oh, da hinten kommen auch schon wieder welche runter.
Ja, da hinten kommen nur, wenn schon noch mehr da.
Woher wissen die denn das, dass es hier Essen gibt?
Ja, die Fütterung gibt es schon sehr lange an dem Standort. Und die Jungen lernen natürlich von den Alten. Und die Jungen lernen, dass es an dieser Stelle im Winter Futter gibt.
Nicht blöd.
Und weiter geht's. Denn bis zur Hütte, auf der Petra und ich übernachten wollen, ist es noch ganz schön weit.
So, jetzt müssen wir uns aber schicken. Weil jetzt dämmert schon, nicht dass es dunkel wird. Okay. Dass wir zu Hütten kommen. Also, gehen wir mal Vollgas.
Volldampf. Sag mal, warum ist das eigentlich so schlimm, wenn es dunkel wird?
Ja, du musst einen Weg finden, verlaufen sollst du nicht. Wir haben jetzt Stirnlampen dabei, das hilft schon. Aber auch die Rettung, wenn irgendwas passiert, also der Heli kann nicht mehr fliegen, also die Bergrettung. Okay. Also der mit dem Schnee kommt man mit dem Auto auch nicht durch. Also von daher ist es schon günstiger, du bist im Hellen irgendwo.
Bin schon überzeugt, glaube ich.
Gut, also auf geht's.
Wir wandern hier nur ausnahmsweise im Dunkeln, weil Petra eine sehr erfahrene Bergführerin ist. Aber jetzt hier ganz allein? Auf keinen Fall. Zum Glück ist da schon die Hütte. Ich bin total kaputt und will nur noch eins. Endlich schlafen. Wir übernachten hier im Rotwandhaus auf ungefähr 1700 Metern. Aber es geht noch viel, viel höher. Die höchsten Berge der Erde liegen in Asien. Genauer gesagt hier im Himalaya-Gebirge. Und man nennt sie auch die 8000er. Logisch, weil sie über 8000 Meter hoch sind. Ganz schön schwer sich das vorzustellen, aber ich versuch's mal.
Nee, geht einfach nicht. Ist viel zu hoch. Der Eiffelturm in Paris ist ungefähr 300 Meter hoch und Deutschlands höchster Berg, die Zugspitze, ist ungefähr 3000 Meter hoch. Also 10 Eiffeltürme übereinander gestapelt. Es geht aber noch höher. Der Mont Blanc, der höchste Berg Europas, ist fast 5000 Meter hoch, oder? 17 Eiffeltürme. Das ist schon ein extrem hoher Berg, aber noch nichts gegen den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest. Der ist 8.848 Meter hoch, also so hoch wie 30 Eiffeltürme. Jetzt kann man sich's besser vorstellen, oder? Also nochmal. Die Zugspitze 2.962 Meter, Mont Blanc 4.810 Meter und 8.848 Meter hoch ist der Mount Everest. Und der ist nicht nur hoch, der sieht auch ganz schön krass aus. Bevor es mit Petra weiter Richtung Gipfel geht, zeige ich euch, wie es in den Bergen im Sommer aussieht. Hier auf der Schlappholdalpe im Allgäu habe ich schon mal ein paar Tage verbracht. Das Gras ist hier oben besonders saftig. Deshalb treiben die Bauern ihre Kühe von Mai bis Oktober aus dem Tal auf die Bergweide. Praktisch eine gratis Luxusnahrung. Die Milch von den Almkühen ist besonders gut und wird gleich hier oben in der Hütte zu Butter und zu Käse verarbeitet. So läuft das in den Bergen bereits seit Jahrhunderten. Kurz vorm Winter müssen die Kühe dann wieder ins Tal. Almabtrieb nennt man das. Im Winter finden die Kühe oben kein Fressen. Und sicher haben die auch keinen Bock auf so ein eisiges Wetter wie bei unserer Gipfeltour.
Da bist du ja. So, schön gestärkt, gefrühstückt, ab auf den Gipfel.
Genau.
Was ist denn das alles?
Das ist Sicherheitsausrüstung, wenn du im Winter in den Bergen unterwegs bist, falls du in eine Lawine kommst.
Nee, warte mal, in eine Lawine?
Ja,
kann das passieren?
Das kann passieren. Aber wenn wirklich im Fall der Fälle irgendwas passieren würde, kann ich dich damit finden. Das trägst du am Körper. Das wird auf Senden gestellt.
Ah ja, hier, Senden.
Genau.
Also ich habe jetzt das Warngerät am Körper und
es
an, ne?
Es ist an.
Dann versuchen wir mal zu finden, zum Test.
Ich versuche dich zu finden, genau. Der sagt jetzt hier 36 Meter und wir folgen jetzt dem Pfeil. 32, 31, 29, 15, 12, 11, 9.
Wie gewaltig und wie schnell Lawinen sein können, zeigen diese Aufnahmen des Schweizer Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Krass, oder? Wenn jemand von einer Lawine verschüttet worden ist, dann muss die Bergwacht ran. Der wichtigste Retter ist der Lawinensuchhund. Der riecht 50 Mal besser als wir Menschen und kann sogar durch den Schnee hindurch Verschüttete aufspüren. Wenn der Hund den Verschütteten erschnüffelt hat, kommt eine Sonde zum Einsatz, also so ein Stab. Damit finden die Helfer raus, wo genau sie graben müssen. Je nachdem, wie schwer der Verschüttete verletzt ist, wird er mit dem Akkerschlitten ins Tal gebracht oder, wenn es besonders schlimm ist, mit dem Hubschrauber. Von der Hütte bis zu unserem Ziel, dem Rotwandgipfel, sind es nur 150 Höhenmeter. Klingt, als wäre es ein Klacks, oder? Aber bei dem Wetter wird das echt nicht so leicht. Große Lawinengefahr besteht heute nicht. Sonst würde Petra mit mir hier gar nicht erst raufstapfen.
Boah. Man sieht total schlecht, oder? Man sieht ja kaum den Unterschied zwischen Boden und Himmel.
Genau, dafür gibt es einen Begriff, das heißt Whiteout. Wenn so viel Schnee und Nebel sozusagen die Sicht verdunkeln und im Prinzip hast du gar keine Orientierung mehr, wo oben und unten ist.
Alles weiß manchmal, ne?
Genau. Das ist ja schwierig, weil die Spuren wehen jetzt zu. Man kann sich nicht mehr orientieren. Und wenn du jetzt keine Konturen hast oder so, wie Bäume oberhalb der Baumgrenze, die halt dann nicht mehr da sind, oder Felsen, dann tust du dich halt wirklich hart. Dann kannst du echt auch auf einem Grat einfach verlaufen, gehst im Kreis und checkst es nicht.
Ist richtig gefährlich.
Ja, ist richtig gefährlich, genau.
Sag mal, hier ist es ja total kahl. Wo sind denn die ganzen Bäume hin? Checkerfrage. Warum wachsen auf hohen Gipfeln keine Bäume?
Ist euch schon mal aufgefallen, dass es ganz weit oben in den Bergen fast keine Pflanzen mehr gibt? Schaut mal, hier bei der Zugspitze kann man das gut sehen. Bis hier wachsen noch Bäume und darüber nicht mehr. Ist fast wie mit dem Lineal gezogen. Das liegt daran, je höher man kommt, desto kälter wird es. Alle 1000 Höhenmeter wird es ungefähr 6 Grad kälter. Und so richtig frostige Temperaturen mögen Pflanzen überhaupt nicht. In den Alpen hören die Bäume ungefähr bei 2000 Meter auf zu wachsen. Hier, Waldgrenze nennt man das. Oberhalb der Waldgrenze gibt es nur noch wenige Bäume. Und die müssen richtig ums Überleben kämpfen. Deswegen nennt man das auch Kampfzone. Und die Bäume sehen auch ein bisschen abgekämpft aus. Ab hier können wirklich gar keine Bäume mehr wachsen. Und deswegen nennt man das hier auch die Baumgrenze. In welcher Höhe die Baum- und die Waldgrenze verlaufen, ist überall auf der Welt unterschiedlich und hängt davon ab, wie kalt oder wie warm es in der Region grundsätzlich ist.
Warum wachsen auf hohen Gipfeln keine Bäume? Ab einer bestimmten Höhe wird es den Bäumen einfach zu kalt. Der dichte Wald endet an der Waldgrenze. In der Kampfzone überleben nur noch schrumpelige Bäume. Und über der Baumgrenze ist dann für alle Schluss. Gecheckt. Leute, das Wetter wird immer schlimmer und außer Petra und mir ist hier oben kein Mensch unterwegs. Das macht echt keinen Spaß. Ich glaube, wir müssen hier stoppen. Dabei habe ich mich so auf das Gipfelkreuz gefreut. Aber weiter als bis zu diesem Fahnenmast hier haben wir es leider nicht geschafft. Aber ich finde, wir waren trotzdem richtig gut. Außerdem machen wir uns einfach unser eigenes Gipfelkreuz. So.
Und jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage.
Ich wollte von euch wissen, wie hoch ist der höchste Berg der Welt? A. 8.848 Meter oder B. 4.810 Meter oder C. 2.962 Meter. Na, habt ihr die richtige Antwort entdeckt?
Das ist schon ein extrem hoher Berg, aber noch nichts gegen den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest. Der ist 8.848 Meter hoch.
Also, richtig ist Antwort A, der Mount Everest. Und der steht mitten im Himalaya-Gebirge in Asien. So, und jetzt kommt was, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Hier im Tunnel wird gleich gesprengt.
Dann, hier ist es schon.
Hier schon?
Hier wird gesprengt, ja.
Okay, das hier ist der Apparat, oder was?
Das ist der Apparat, mit dem gesprengt wird. Und das wird der Sepp, unser Sprengmeister, jetzt aufladen.
Servus, hallo.
Hallo.
Das sind die Kabel, oder?
Das sind die Kabel, ja.
Die Kabel werden jetzt angesteckt und dann wird geladen und gesprengt. Jetzt, Can, solltest du den Ohrenschutz reingeben, ja?
Okay. Jetzt geht's los. Gut festhalten, ja? Oh, oh. Hast du Schiss? Ja, ne? Ich auch. Jetzt geht's los. Festhalten.
Jetzt geht's los.
War das krass! Oh, können wir nochmal?
Klar können wir! Tschüss, bis zum nächsten Mal!
Der kombiniert und der auch mal spioniert.